Einen wunderschönen guten Tag zusammen heute am Samstag. Wir brauchen in der heutigen Folge, glaube ich, nicht sagen, wann wir aufnehmen, weil wir heute mal ein bisschen allgemeinere Themen dran nehmen.
Wir nehmen aus der Zukunft auf. Wir haben uns in die Zukunft gebeamt, aber nehmen jetzt nochmal aus der Zukunft aus. Aber ihr hört es am Samstag.
Ja, und eben nur, dass ihr wisst, warum vielleicht die ein oder andere News nicht in der heutigen Folge dabei ist, weil wenn ihr das zu hören bekommt, ich war mehrere Tage unterwegs, weshalb es mir dann nicht möglich war, eine Folge aufzunehmen. Also deswegen haben wir uns heute dazu entschieden, ein Thema zu behandeln, welches ihr euch gewünscht habt. Also ich glaube, es hat noch nie ein Kommentar so viele Likes bekommen wie der auf die Nachfrage, wann man denn Anpassungen oder beziehungsweise sollte man überhaupt Anpassungen im Depot machen, wenn man sowas wie eine Nvidia, eine Celsius oder auch mal eine Broadcom oder so hat. Also sehen wir das als sinnvoll an oder wenn ja, wie man das gestalten sollte. Da hat ja jeder so ein bisschen andere Herangehensweisen. Mhm. Aber wir beschäftigen uns auch mit weiteren Sachen, wie zum Beispiel hin und her macht Taschen leer, ist ja so eine der berühmtesten Sachen. Also jedes Mal, wenn du eine Aktie verkaufst auf Social Media, hast du mindestens dreimal den Kommentar unten drunter stehen, ob er Sinn macht oder nicht, spielt keine Rolle. Ja. Vielleicht auch mal ein bisschen, wann man eine Aktie verkaufen sollte und ob buy the dip als wirklich so eine gute Idee ist, genau. Ja, dann gebe ich jetzt mal das Wort an dich, Michael. Also Frage war Anpassung, wenn eine Aktie, ich meine, du kennst es ja gar nicht, wenn Aktien gut gelaufen sind, du bist ja eher auf der anderen Seite als, ja. Aber nehmen wir jetzt mal ein fiktives Beispiel an, du hättest mal eine Aktie, die ein paar 100% gut gelaufen ist, sie macht dann vielleicht mal wirklich 20, 25 oder 30% von deinem Depot aus. Mhm. Würdest du überhaupt mal generell eine Anpassung vornehmen? Also natürlich reden wir jetzt da von den langfristigen Depot, weil beim Trading ist es natürlich was anderes. Ja, aber so aus langfristiger Brille, ja, wie gehst du bei sowas vor?
Das ist wirklich, darüber könnte man, glaube ich, sehr, sehr lange diskutieren. Ich glaube, ein Thema ist vielleicht auch schon mal, wie lange man schon an der Börse dabei ist. Also für mich ist das ein Thema und wie groß das Kapital ist. Wenn ich ein 10.000 Euro Depot habe und vielleicht gerade einen Job angefangen habe und dann ist eine Aktie, zum Beispiel Nvidia, 25% schwer, das heißt 2.500 Euro, dann komme ich damit vielleicht ganz gut klar. Wenn ich aber mittlerweile ein Depot habe von, sagen wir mal, 1 Million oder so und da hat Nvidia 25%, 250.000 und ich möchte, bin kurz davor, in die Rente zu gehen oder möchte irgendwann auf das Geld zugreifen, dann ist das schon mal eine andere Hausnummer. Also das ist schon mal die erste Sache. Man muss ein bisschen überlegen, wo steht man überhaupt in seiner, ich sag mal, Börsenkarriere, ja? Ist man noch relativ weit am Anfang oder ist man schon fortgeschritten? Und auch allgemein, wie hoch ist denn überhaupt so die Schwelle, dass man starke Schwankungen abhält? Ne? Ich meine, du bist ja eher in dem Lager, dass du die Position laufen lässt und das sehr konzentriert machst. Es gibt da sehr, sehr viele Beispiele, wo man da alles hätte richtig gemacht, aber es gibt eben auch sehr viele Beispiele, wo man bereut im Nachhinein, weil Aktien eben mal gehypt wurden und nie wieder diese Kurse von damals erreicht haben. Weil im Nachhinein sieht man ja immer nur, hätte ich doch Monster damals gekauft gehalten, hätte ich doch Amazon gekauft gehalten, pipapo. Ja, aber es gibt eben auch 50 oder 100 Beispiele, auch in den USA, ja, wo die Aktien dann in der Versenkung verschwinden. Ich habe zum Beispiel so ein Beispiel, BioNTech und Zalando, beide mal mega, mega im Plus. Und ich dachte mir, nee, komm, lässt da einfach mal drin laufen. Ja, und jetzt haben sie 80% vom Hoch verloren. Also das ist sehr bitter. Auf der anderen Seite hatte ich ja zum Beispiel eine Nvidia, wo ich dann gesagt habe, jetzt läuft sie aber richtig in der Übertreibung rein. Und die habe ich verkauft. Das war im Endeffekt falsch. Also ich muss, da muss man unterm Strich sagen, es kommt drauf an, du kannst ja gleich mal deine Meinung sagen, aber grundsätzlich bin ich jetzt aktuell so, dass ich zumindest so Standardtitel, die jetzt nicht komplett eskalieren, dass ich dort keine Anpassungen vornehme. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt zwei Aktien, die sind sehr, sehr stark im Buchgewinn und haben auch einen hohen Wert mittlerweile, zum Beispiel die Munich Re, hatte ich gesagt. Mittlerweile ist es auch T-Mobile US und CrowdStrike, die hatten jetzt wieder sehr gute Zahlen. Die hat sich auch ziemlich aufgeschwungen, aber die werde ich zum Beispiel jetzt auch einfach halten. Auch mit der Gewissheit, dass es in der schwachen Phase mal ordentlich rappeln könnte. Aber das ist dann halt einfach so. Aber weil dort die operative Entwicklung und alles mir so gut gefällt und ich weiß halt nicht, wann die Aktie mal korrigiert. Deswegen halte ich sie. Ne? Aber ich selber würde auch immer trotzdem ein bisschen schauen oder überlegen. Aber auch das weiß man natürlich nicht so genau. habe ich jetzt vielleicht so einen Glücksgriff und ist die Aktie wirklich in einem brutalen Hype, ohne dass sie Geld verdient, dann könnte man vielleicht über Anpassungen mal nachdenken. Es gab ja auch so C3AI und so, über die wir gesprochen haben, Wasserstoff oder E-Commerce, was so ein bisschen überhyped war. Oder hat man eben doch solide Aktien, die ja, wo der Kurs zwar sehr stark steigt und die Gewichtung steigen, aber die eben auch ein stabiles Geschäftsmodell haben. Also im Endeffekt ist es doch so, ne, du weißt es immer erst im Nachhinein und im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Aber du kannst ja mal gerne deine Meinung dazu sagen.
Ja, da das ist tatsächlich ein Thema, das klingt so auf den ersten Blick erstmal so relativ banal und einfach, ist aber unheimlich komplex meiner Meinung nach, weil man natürlich auch jetzt mal unterscheiden muss, reden wir jetzt da von einer Microsoft oder auch einer Nvidia, ja, die jetzt genau 25% vom Portfolio ausmacht, oder reden wir da eben auch, vor ein paar Jahren wäre das dann zum Beispiel auch mal eine Plug Power gewesen oder eine SEA Limited, eine Block, das sind schon mal zum Beispiel große Unterschiede. Das habe ich im Jahr, als das Jahr 2020 vorbei war, habe ich zum Beispiel, als Xiaomi und The Trade Desk bei mir so gut gelaufen sind, da habe ich tatsächlich mal einiges rausgenommen. Das hat aber den Grund, dass ich gesagt habe, dass ich eine Xiaomi, vor allem als chinesischen Wert, obwohl ich da von China noch wirklich überzeugt war, habe ich gesagt, möchte ich einfach nicht als zweit- oder drittgrößte Depotposition dann haben. Ja, bei The Trade Desk war es ähnlich, da habe ich einfach gesagt, hey, das hat sich zwar alles super entwickelt, aber ich finde, das ist aktuell eine wirklich massive Übertreibung. Und auch sie sind eben dadurch, dass sie so stark gelaufen sind, bei mir dann, ich glaube, an Platz 2 oder 3 dann gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Es ist natürlich auch schon ein paar Jahre her. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also mein bestes Beispiel, was ich dazu habe, ist beim Depot von meiner Frau, eben Broadcom. Die habe ich ihr vor, ja, jetzt knapp 3 Jahren ins Depot gelegt. Die ist natürlich unfassbar gelaufen, also fast 200% im Plus, ja. Aber da haben wir jetzt natürlich noch eine ganz andere Thematik, die damit eine Rolle spielt, denn es ist auch ein großer Unterschied. Reden wir hier von einer Wachstumsaktie oder reden wir von einer Dividendenaktie? Denn bei meiner Frau bei Broadcom ist es jetzt so, sie hatte damals schon über 4% an Dividendenrendite. Deswegen ist ihre persönliche Dividendenrendite aktuell wahrscheinlich irgendwo bei 5 oder 5,5%. Wenn jetzt aber der Ex-Tag dann ist zum Beispiel, aktuell hat Broadcom, ich glaube, 1,5 oder 1,6% Dividendenrendite. Das heißt, an dem Tag werden 1,5% abgezogen. Meine Frau hat ja aber ihre persönliche Dividendenrendite von über 5% dann in dem Fall. Also das ist dann eben schon mal so ein ganz anderes Thema, weil man muss jetzt natürlich auch überlegen, wenn ich eine Position verkaufe, die 200% im Plus ist, da muss ich auf den größten Anteil dann natürlich auch Steuern bezahlen. Das heißt, dann muss ich erstmal hier mit 26% weniger Kapital, also ich rede jetzt nur von dem Teil, der Gewinn dann eben war, also auf die 26% muss ich ja dann erstmal, das muss ich erstmal wieder zurückholen, dann mit einem anderen Titel, weil wenn Broadcom, wenn ich der Meinung bin, dass die gut weiterlaufen werden, ist das ja sozusagen so ein zinsfreier Kredit, den ich da einfach zur Verfügung gestellt bekomme, weil ich sie nicht verkaufe. Also da seht ihr schon, das ist eine unheimlich komplexe Thematik. Also ich würde, wenn Aktien so gut gelaufen sind, bei Small und Mid Caps würde ich persönlich auf jeden Fall immer was rausnehmen, weil es ist zum großen Teil einfach eine Glückssache dann, ja. Also gerade so bei diesen kleinen Werten, je größer das Unternehmen ist, desto weniger spielt da halt die Komponente Glück dann eine Rolle, ja. Also bei solchen, und meistens ist es ja auch so, dass es eher die kleinen und mittleren Unternehmen sind. Sowas wie eine Nvidia, das passiert ja nicht so häufig, dass also wirklich eines der größten Unternehmen der Welt auch einer der größten Gewinner der letzten Jahre dann war. Also die Magnificent Seven, die sind zwar oft sehr gut gelaufen, aber da gibt's ja meistens dann eben so diese andere Beispiele wie eben Celsius, die mal in 5 Jahren 6.000% gemacht haben, also sogar besser als Nvidia und Supermicrocomputer gewesen sind, oder dann eben auch zu Teil noch eine Netflix, als sie noch kleiner waren. CBS ist ja mal eine Zeit lang so mega gelaufen. Oder eben dann SEA, Plug und so. Gerade so diese Hype-Themen. Also bei denen würde ich persönlich irgendwann einfach sagen, hey, wenn das im Portfolio von der Gewichtung zu absurd dann einfach wird. Aber da kommt es ja natürlich auch an. Bei dem einen ist eine 5%-Position zum Beispiel sehr groß, weil er sehr viele Werte hat. Bei einem anderen ist 5% fast das Kleinste dann. Das ist ja auch dann wieder ein Thema. Also ich kann euch da jetzt gar nicht irgendwie sagen, ab 10% wird es irgendwie problematisch oder ab 15%.
Das ist ja auch, wie gesagt, das ist das eigene Empfinden. Am besten ist es doch so, wenn du jetzt jeden Abend ins Bett gehst und dir Sorgen machst, oh, meine Microsoft oder was weiß ich, könnte ja morgen fallen oder die und die Krise ist draußen, wenn man sich halt einfach nicht mehr wohlfühlt damit Ja. Dann muss man rausgehen. Ich kenne auch genügend Leute, denen ist alles scheißegal halt. Die sagen, ich halte es auch, mir doch egal, Bitcoin, all in, steigt, fällt. Ich hatte da wirklich einen Freund, der war Millionär und zurück. Da ich, ja und, wie geht's dir? Oder was machst du? Ja, ist doch egal. Ja, und wenn du halt so drauf bist, okay. Ja. Ne? Aber genau. Wenn du dir halt immer nur Sorgen machst, wie zum Beispiel jetzt hier mein Vater, der wieder Zeitung liest und ja, oh, das könnte ja fallen, müssen wir mal nicht das und das und das machen, ja. Wenn du dir immer nur Sorgen machst, dann musst du es halt anpassen. Aber vielleicht nochmal kurz zum Schluss, was meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn macht, ist dieses dauerhafte Rebalancing, dass du zum Beispiel jedes Jahr oder jedes Quartal schaust, ich habe 20 Aktien, die sind alle 5% wert und wenn jetzt eine gestiegen ist und die hat dann einen höheren Wert, dann verkaufe ich da einen Teil und kaufe die schwächeren Aktien nach. Weil ich glaube, damit machst du dann unterm Strich eine brutale Underperformance, weil du immer deine Aktien, die gut laufen, wieder beschneidest und da irgendwelche Krücken nachkaufst. Denn da würde hier so der Gedanke hinterliegen, dass es quasi Zufall wäre, welche Aktien steigen und welche fallen. Aber es ist ja im Normalfall, sagen wir mal so, dass die Aktien steigen, die auch dann eine operativ gute Performance haben. Ja, und da macht es halt meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, dann da immer die guten Aktien zu verkaufen, sondern ich würde diese Aktien schon grundsätzlich immer laufen lassen bis zu diesem Limit, wo man sich dann sagt, okay, jetzt fühle ich mich absolut nicht mehr wohl, jetzt nehme ich mal ein bisschen was raus, weil das ist, wie du gesagt hast, zum einen ein Nebenwert, das ist eine Fahnenstange, das sind vielleicht kurzfristige Effekte, das ist ein Meme-Stock geworden, keine Ahnung, ja, da würde ich zumindest mal einen Stop nachziehen oder dann die Gewinne rausnehmen, aber hey, wenn du halt eine Munich Re hast, die mehr Geld verdient oder eine Allianz oder so oder eine Microsoft oder eine Broadcom, die ja auch Dividende zahlen und so, da kann man dann auch, denke ich, eher ruhiger schlafen, aber auch mit der Gewissheit, dass es mal Rückschläge geben kann. Na, das muss man halt immer wissen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Also ihr müsst euch damit wohlfühlen. Hört da wirklich einfach auf euer Bauchgefühl. Es nützt nichts, wenn ihr euch da regelmäßig Gedanken macht und oh Gott, und jeden Tag oder jede Stunde dann die Bewegung von dieser großen Aktie beobachtet, dann wisst ihr nämlich schon, ihr solltet da vielleicht doch irgendwie ein bisschen was verändern dann. Also es ist natürlich alles keine Anlageberatung oder Empfehlung oder ähnliches, aber hört da auch ein bisschen auf euer Bauch, denn sehr oft ist es in der Regel so, dass er auch einfach richtig liegt. Ja, und wenn ihr dann merkt, hey, ihr könnt mit dieser großen Position nicht schlafen, dann ist es halt, das ist auch überhaupt nichts, wofür man sich schämen müsste oder ähnliches, oder dass man sagt, so jemand hat an der Börse nichts verloren. Nee, aber es gibt einfach Leute, die können mit 25% Gewichtung in einer Aktie, wie sie Michael gesagt hat, oder sogar mit 100% in einem Wert, können die gut schlafen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist aber nur, dass man sich nicht selber belügt, also dass man dann eben dann sagt, ja, nö, das macht mir nichts aus, und wenn es dann mal 30% korrigiert, dass man dann eben in Panik verfällt oder es dann halt doch verkauft. Also da müsst ihr müsst ja nur zu euch selbst ehrlich sein. Ihr müsst es ja niemand anderem, das ist ja nicht wie bei Michael, bei mir, wir müssen da regelmäßig Rede und Antwort stehen dann zu den Sachen, die wir veröffentlichen, ja, aber ihr seid niemandem irgendeine Rechenschaft schuldig dafür, ja, also da hört einfach so ein bisschen auf euer Bauchgefühl, was das angeht, und wenn ihr sagt, ihr könnt damit gut leben und das ist eine Position, wo ihr sagt, da die als große Ankerposition finde ich gut, ja, weil es ist halt meiner Meinung nach schon ein großer Unterschied, ob diese große Gewichtung durch einen Kursanstieg entstanden ist oder eben durch einen Kauf, ja, weil eine 30-prozentige Gewichtung durch einen Kauf ist halt doch nochmal was ganz anderes dann, ja. Wie
also das soll kein Freifahrtschein sein, zu sagen, hier, was jetzt manche auf Twitter gepostet haben, auf X gepostet haben, ich bin all in mit meinem kompletten Sparplan und mit meinem kompletten Vermögen bei Tesla und so weiter, weil Elon Musk macht das schon und ich schlafe damit ruhig. Klar, jeder kann am Ende machen, was er will, ja, aber da ist ja trotzdem die Frage, ob sowas halt noch sinnvoll ist, ne, und das ist für mich dann halt auch schon wieder völlig abstrus und völlig drüber, da seine Vorsorge und seine Zukunft irgendwie in die Hände von einem, ich sag mal, etwas schwierigen Menschen zu legen, ja, deswegen, also da, einerseits muss man sich wohlfühlen, aber bitte auch immer darüber nachdenken, was ist noch sinnvoll und so weiter, ne, und nicht seine Zukunft von irgendwie 3 Aktien abhängig machen und wenn die dann fallen, dann, ja, mal schauen, was passiert. Das ist dann auch, das macht, glaube ich, auch keinen Sinn.
Ja, es gibt ein paar Aktien, wo ich sage, die sind gut geeignet dafür, um die wirklich so als Core zu nehmen, wie eben eine Microsoft. Ja, die finde ich dafür geradezu prädestiniert. Oder eben vielleicht auch ein bisschen so was aus dem Konsumbereich oder so. Ja. Also es gibt schon einige Aktien, die dafür geeignet sind, so wirklich den Core dann auszumachen. Ja, aber prinzipiell würde ich eben eher auch den meisten raten, dass sie da eher zu einem ETF ETF dann einfach gehen. Und das kann dann auch was Offensiveres wie Nasdaq dann sein. Das muss ja nicht immer der MSCI World dann sein. Also ich bin auch der Meinung, dass du mit einem Nasdaq sehr breit aufgestellt bist. Aber all das sind Themen, die muss jeder selber wissen. Ja,
ja, und vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, wenn man nämlich immer dieses anpassen würde und dann, weil dann machst du, glaube ich, hast du gar keine Chance, dann macht es einfach viel mehr Sinn, direkt einen ETF zu nehmen, weil du willst ja durch deine Positionierung und so dann vielleicht in einer Aktie irgendwann mehr Gewichtung haben. Und es ist ja auch unter anderem so, dass zum Beispiel der Nasdaq so extrem gut läuft, weil eben Nvidia dort jetzt mittlerweile so hoch gewichtet ist. Ja, und wenn man immer sich diese Equal Weight Indizes anschaut, ja, die laufen halt extrem schlecht, weil die Masse an Aktien nicht gut läuft. Und wenn man dann selber so agiert, dass man die gut laufenden Aktien direkt beschneidet, dann machst du halt unterm Strich eine massive Underperformance gegenüber den Indizes und dann macht es halt, wie gesagt, meiner Meinung nach keinen Sinn, dann einfach Nasdaq ETF, S&P oder MSCI World oder was auch immer, dann fährst du damit meiner Meinung nach besser.
Ja, und gerade das Halten von solchen Werten, das kann dann wirklich dafür sorgen, dass ihr eine Überrendite machen könnt. Denn denkt dran, das ist wie beim Vermögensaufbau, dass die ersten 100.000 die schwierigsten sind. Der erste Verdoppler an der Börse ist das Schwierigste. Warum? Wenn ihr 100% auf euren Einstiegspreis mal gemacht habt, dann braucht ihr nur noch 50% sozusagen für die nächsten 100. Ich hoffe, man kann mir da in dem Beispiel ein bisschen folgen. Also nehmt an, ihr habt eine Aktie, kauft sie für 100 Euro je Anteil, dann muss sie ja bis auf 200 Euro steigen, dass ihr euer Einsatz verdoppelt habt dann, also euren Einstiegskurs. Wenn jetzt die Aktie aber dann nochmal um 50% dann steigt, dann ist sie ja bei 300 in dem Fall, dann habt ihr ja sozusagen schon euren nächsten Verdoppler auf euren Einstieg gehabt dann. Also das, ihr braucht dann immer weniger Performance bei der Aktie, um euer Kapital dann zu vergrößern oder eben dann zu verdoppeln, zu vervielfachen dann in dem Fall. Deswegen, das ist ein super spannendes Szenario, wenn eine Aktie sich mal so zum ersten Mal verdoppelt hat dann, weil es dann immer einfacher wird, damit eine super Performance zu erzielen. Also das ist eben auch ein Punkt, weshalb es sich oft wirklich lohnen kann, an auch mal an solchen Aktien festzuhalten. Aber ich selber schlafe da auch viel ruhiger, wenn man da eben eher so ein bisschen was Solideres dann hat, wie jetzt eben irgend so ein Ding. Also da brauchen wir auch gar nicht von AMC oder GameStop erst anfangen. Also da gibt es auch im Small- und Mid-Cap-Bereich natürlich Aktien, die da deutlich oder also fast jede Aktie spannender als die zwei Werte. Ja. Aber du hast es jetzt vorher schon mal angesprochen, genau, auch Thema Buy the Dip oder so. Wenn du neues Kapital hast, du hast es ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen geteasert, also eher sogar das Geld in die guten Aktien stecken, aber gibt's auch Szenarien oder was muss bei dir passieren, dass du es mal doch in deine Underperformer reinsteckst? Genau, oder hast du mal sogar ein Beispiel, was du zuletzt gemacht hast?
Ja, also genau, also das beste Szenario, was man eigentlich haben kann, so als langfristiger Investor, ist ein Buy the Dip, wenn der Gesamtmarkt zurücksetzt und quasi alles mit nach unten gerissen ist und du dann die Unternehmen kaufen kannst, die operativ gut laufen, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, eine CrowdStrike mal massiv korrigiert, eine Microsoft korrigiert oder hier in Deutschland die Versicherungswerte. Das ist natürlich das schönste Szenario, passiert aber dann irgendwie, wenn man drauf wartet, doch sehr selten. Ich habe zum Beispiel jetzt auch im April, im Mai sehr relevante Dividenden bekommen mittlerweile. Ich glaube, das waren jetzt jeweils 3.000 bis 4.000 Euro im Monat. Und das Kapital liegt noch da. Aktuell wird natürlich jetzt im Tagesgeld verzinst, aber da überlege ich die ganze Zeit, was kaufe ich nach. Es gibt so ein paar Kandidaten, wo ich jetzt sagen würde, ja, da kaufe ich auch mal bei schlechten Nachrichten. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, das haben wir auch schon oft besprochen, sich zu überlegen, ist überhaupt noch das Geschäftsmodell attraktiv? Verdient das Unternehmen noch Geld? Wie sieht es mit der Verschuldung aus bei den höheren Zinsen? Gibt es Möglichkeiten, dass es eine Trendwende gibt? Oder ist das was Längerfristiges, weil es strukturelle Veränderungen gibt? Wenn man das alles dann sagt, ja, da sehe ich gute Chancen, dann kann man eben auch mal bei Aktien nachkaufen, wo es schlecht aussieht. Das ist ja auch immer so ein, durch Social Media hat man immer so das Gefühl, manche Leute, die haben hier nie einen Rohrkrepierer, so jemand wie du, ja, immer nur Gewinne. Aber das ist natürlich nicht so, ne? Wenn du zum Beispiel vor paar Jahren McDonald's angeschaut hättest oder Starbucks, da war jetzt auch geheißen, ja geil, kannst du immer kaufen, die Aktien. Ja, und jetzt laufen sie gerade nicht so gut. Dann war es ja mal Netflix, die sind nur nach oben gegangen und auf einmal war Netflix der größte Schmutz wieder, ne, in Social Media. Wie kann man so eine Scheißaktie haben? Verdienen ja kein Geld, investieren nur und so. Also da gibt's halt auch immer dann durch diese Medien und Social Media so den Eindruck, dass die anderen immer alles genau wüssten und jede Aktie, die am Steigen ist, ist immer die geilste Aktie. Und wenn es dann irgendwann fällt, dann werden die ganzen schlechten Nachrichten rausgeholt, wieso die Aktie noch viel tiefer fällt. Und da muss man dann halt irgendwie versuchen, cool zu bleiben, muss sich nochmal anzuschauen, hey, verdienen die noch Geld? Okay, ist das vielleicht ein vorübergehendes Problem? Zum Beispiel gerade bei Starbucks in den USA, Konsumenten halten sich zurück oder ist das was Dauerhaftes? Probleme in China, riesiger Wettbewerb. Wie sieht's da aus? Und da, das ist halt auch so, ne? Am Ende weißt du es ja nie, keiner kann in die Zukunft schauen. Aber so Nachkaufkandidaten oder wo ich mal nachgekauft habe, war zum Beispiel Realty Income, CVS Health werde ich jetzt auch nochmal, glaube ich, in Kürze nachkaufen, McDonald's werde ich nachkaufen. Das sind Unternehmen, wo ich sage, da ist der Dip eher eine Chance. Ja. Aber wie gesagt, wenn du halt Aktien hast, die fallen ohne Ende und nur weil sie gefallen sind, die deshalb zu kaufen, so einfach ist es halt nicht. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, also Meme-Stocks und so, die würde ich niemals kaufen, nur weil es einen Dip gibt. Ja, weil das ist halt am Ende viel heiße Luft oder Unternehmen, die gerade sehr viel Geld immer noch verbrennen oder absurd hoch bewertet sind. Da muss man wirklich aufpassen.
Ja, ich glaube, das beste Beispiel der letzten 2 Jahre ist Meta gewesen, als die unten waren. Also wie kann man so einen Müll kaufen und ja, jetzt ja, geht's genau zu Ende und Mark Zuckerberg hat
für nichts eine Ahnung. Wer ist überhaupt noch bei Facebook? Wer macht das überhaupt? Das ist doch schon seit Jahren tot. Kommentieren die Leute aber auf Facebook und auf Instagram, ja? Also das hatte wirklich absurde Züge angenommen. Und man musste sich schämen damals, dass man diese Aktie noch im Depot hatte. Und dieses Metaverse, der Zuckerberg, der ist ja komplett durchgedreht und so, ne? Du hast halt gedacht, okay, hier, was hast du dir hier gekauft damals? Da war ich ja auch massiv im Plus, dann war ich massiv im Minus, aber da muss ich auch sagen, da habe ich einen Dip nicht gekauft, weil ich selbst so verunsichert war und es war auch schwer abzuschätzen, wie es weitergeht. Und Zuckerberg hat ja dann massiv auf die Bremse getreten bei den Investitionen und dass die Aktie halt wieder so hoch schießt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, aber zumindest, ich habe es wenigstens nicht verkauft im Dip, ja, das war... Kann man auch als Erfolg sehen.
Ja, ich hatte halt einen Sparplan am Laufen, den habe ich durchgezogen und das hat sich dann sehr gut für mich erwiesen, weil ich habe den Sparplan kurz vor dem großen Absturz gestartet, deswegen war der auch für mich kein Problem, ja. Aber natürlich mit so einer Erholung hätte ich dann so schnell auch nicht gerechnet, aber sieht man, weil er hat ja die Investition eigentlich gar nicht so massiv zurückgefahren, sondern eher die Rhetorik halt ein bisschen umgeändert und man hat sich wieder so ein bisschen mehr aufs Kerngeschäft, das war ja, glaube ich, so das Hauptproblem, nicht die Investition an sich, weil das Unternehmen hat ja Geld ohne Ende, ja. Ich glaube, das größte Problem damals war einfach, dass viele Angst hatten, dass er jetzt Instagram und Facebook sozusagen so auslaufen oder sterben lässt, ja. Und was natürlich aber auch ein völliger Quatsch ist, weil das ist ja quasi sein Gelddrucker. Also das braucht er ja, um andere Sachen zu finanzieren dann einfach, ja.
Ja, und dann haben wir es ja auch damals noch geschafft, hier mit den Reels richtig wieder Geld zu verdienen, hat der Werbemarkt sich erholt, ja. Ist einfach extrem gut gemacht. Und ich meine, diese ganze Geschichte mit dem Horizon und wie das heißt, das läuft ja immer noch nicht gut, aber den Markt interessiert es aktuell nicht mehr so. Wobei, ich glaube, diese Ray-Ban-Brille, die soll gar nicht so schlecht laufen. Also, die haben auch noch einiges in Köcher. Deswegen, Meta, die halte ich auch jetzt einfach weiter. Ich kaufe sie zwar jetzt gerade nicht nach, aber wir hatten es ja in der letzten Folge, die ist eigentlich gerade recht fair bewertet, muss man sagen.
Ja, also bewertungstechnisch ist das nicht unverschämt, sagen wir es mal so. Wirklich günstig würde ich jetzt auch nicht sagen, aber attraktiv und günstig ist für mich noch, sind zwei Unterschiede, ja. Aber natürlich, was man immer dann liest, wenn man eine Aktie verkauft, also was ich immer lese, hin und her macht Taschen. Ja, gestern hat zum Beispiel auch der Kollege Bautzes ein Video gemacht, dass er Aktien gekauft hat. Da hat er auch drüber gesprochen, dass er was verkauft hat. Sofort der zweite Kommentar, hin und her macht Taschen leer. Und die Daumen nach oben sind wieder hingeflogen. Also ich weiß, diejenigen, die mir folgen, die wissen schon, also was ich schon öfter gesagt habe, was viele gar nicht verstehen, die lesen einmal das Zitat, so ja, das verstehen sie dann vollkommen. Das Zitat kommt aus einem anderen Jahrzehnt sozusagen, ja. Also heutzutage eine Aktie zu verkaufen, kostet ja einen in der Regel gar nichts mehr.
Oder war das nicht irgendwie 1900 irgendwas?
Das kann sogar aus dem letzten Jahrtausend dann sein, ja. Also was man dazu sagen muss, es gibt da natürlich zwei Themen. Also zum einen, eine Aktie heutzutage zu verkaufen, kostet einen im Prinzip gar nichts mehr. Sei denn, du bist halt noch beim S-Broker, aber dann bist du selber schuld, dann solltest du eher mal dein eigenes Leben überprüfen, also dein Investorenleben, ob man da wirklich bei solchen teuren Brokern sein sollte. Aber reden wir jetzt mal so von den ganz normalen, gängigen Brokern, kostet dich das nichts bis ein paar Euro. Also dieser frühere Spruch, der rührte ja wirklich daher, als es unfassbar teuer war, Aktien zu handeln. Ja, und da hat es natürlich Sinn gemacht, vor allem bei den Summen, bei denen wir von über 90% der Kleinanleger dann einfach sprechen. Also die meisten haben halt ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Euro in Aktien drin. Und selbst bei ein paar tausend Euro ist es dann schon fragwürdig, wenn du dann 30, 40 oder früher 50, 60, 70 Euro dann bezahlen musst. Also das ist dann schon wirklich etwas, was du überprüfen musst. Ja, aber das ist heutzutage schon mal, also ein völliger Quatsch eigentlich, ja. Also so viel sei schon mal gesagt. Natürlich, der Spread, den muss man beachten, aber ja, das ist natürlich jetzt nicht mehr wirklich der Rede wert. Was ich da eher ein Thema finde, ist das, was ich vorher angesprochen habe beim Thema der Anpassung, und zwar, dass man wirklich da sich darüber im Klaren sein muss, wenn ich eine Aktie mit einem großen Plus verkaufe, dass ich sehr viel an Steuern dann halt bezahlen muss. Natürlich, dann kommen wieder die Themen Verlusttopf und so, aber ich kann nicht immer davon ausgehen, dass ich einen gigantischen Verlusttopf habe. Ich hätte natürlich den gern von Michael, der ist wahrscheinlich irgendwo hoch im 7- oder 8-stelligen Bereich.
Da steht dann, Garten, habe ich einen riesigen Container. Das ist so ein Riesending.
Ich habe gesagt, Herr Flender, was ist dieser große Topf da in Ihrem Garten? Also keine Sorge, ist der Verlusttopf, aber der wächst noch weiter.
Der wird wieder übergraten, weil die Nachbarn beschweren sich
können. Genau, ja. Also wir reden jetzt in dem Szenario davon, dass ich jetzt keinen gigantischen Verlusttopf habe und jetzt auch nicht diese 1000 Euro Freibetrag, beziehungsweise dass ich die schon ausgeschöpft habe. Ja, also von einem ganz normalen Szenario, ich verkaufe eine Aktie mit viel Plus, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich da natürlich sehr viel weniger Kapital auf einmal habe. Also diese neue Aktie, die ich dafür kaufe, die muss dann natürlich erstmal sehr viel besser performen, um wieder auf diesen Wert dann mit hinzukommen. Das ist für mich das Einzige, wo ich hin und her mache, Taschenleer noch akzeptieren würde. Aber gerade auch, wenn ich eine Verlustaktie verkaufen würde, also oft kann es natürlich auch Sinn machen, dass ich dadurch eben meinen Verlusttopf ein bisschen auflade und ich der Meinung bin, ich habe eine Aktie gefunden, die jetzt sehr viel besser performen wird. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mal das beste Beispiel, ich habe BlackRock verkauft, weil die bei mir, ich habe die noch nicht so mega lange im Depot. Also das heißt, es war jetzt kein gigantischer Gewinner bei mir und habe dafür dann MSCI dann gekauft, weil ich der Überzeugung bin, dass MSCI auf die nächsten 10 Jahre eine bessere Performance als BlackRock machen wird. Ich bin auch der Meinung, dass BlackRock eine sehr gute Performance machen wird. Deswegen waren sie auch bei mir im Depot. Aber da habe ich dann einfach abgewogen und ich sage es dann immer, es ist eine Entscheidung für MSCI gewesen und nicht gegen BlackRock sozusagen. Mhm. Weil viele, also man merkt bei manchen Leuten auch immer noch, wenn du eine Aktie verkaufst, dann implementieren die automatisch. Ich wäre der Meinung, die würden jetzt um 30-40% korrigieren. Mhm. Ja, dann sagen, na, ich glaube, die wird noch weiter gut laufen und ich glaube nicht, dass die korrigieren wird. Also, ja, ich glaube das auch nicht. Ja, aber ich glaube, dass eine andere Aktie besser performen wird in diesem Sektor. Mhm. Ja, und deswegen dann die Entscheidung, das zu machen. Es wäre aber natürlich was völlig anderes gewesen, wenn ich jetzt BlackRock schon seit 10 Jahren im Depot gehabt hätte und ich hier schon meine 300-500% plus dann hätte. Das wäre natürlich wieder ein ganz anderes Szenario gewesen. Dann hätte man auch mal so ein bisschen nachrechnen müssen, also wie viel besser muss MSCI dann performen, dass sich das für mich dann rentiert sozusagen. Ja.
Ja. Genau, du hast ein paar Punkte gesagt, also grundsätzlich, also ich bin ja auch so im Bereich kurzfristiger Handel aktiv, da muss ich ja so komplett verneinen, hin und her macht Taschen leer, sonst würde ich damit nicht unterm Strich seit 2007 meinen Lebensunterhalt mit verdienen, aber ja, wenn man natürlich jetzt dann jede kleinste Bewegung mitnehmen möchte, also das probieren ja auch dann viele, ja, dann steigt eine Nvidia oder irgendwas ein paar Prozent, dann verkaufst du und dann hoffst du wieder, dass du ein bisschen tiefer wieder einsteigst. Ich glaube, solche Sachen funktionieren nicht gut. Man muss dann, wenn dann, wie gesagt, wie du es gesagt hast, so ein Szenario haben. Ich verkaufe die Aktie, weil ich jetzt der Meinung bin, sie ist völlig überhyped und möchte sie günstiger zurückkaufen. Oder ich verkaufe, keine Ahnung, McDonald's, weil ich jetzt denke, Starbucks läuft besser oder umgekehrt oder so. Ne, das wäre so ein Szenario. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, im Langfristdepot mache ich sowas dann eher selten, muss ich sagen. Aber so im kurzfristigen Handel, ja, dann verkaufst du was, dann hast du wieder Abgeltungssteuer gezahlt, dann macht man wieder Verlust, dann kommt wieder was zurück oder landet was im Verlustverrechnungstopf. Das ist ja, weil ich ja jeden Tag, keine Ahnung, teilweise 10, 20 Trades mache, merke ich das sozusagen eh gar nicht, ne, weil da eh jeden Tag so viele Transaktionen sind. Aber im Langfristdepot, ja, da bin ich, wie gesagt, auch eher entspannt. Und wie gesagt, du hast gesagt, wenn man eine riesige Buchgewinne hat, dann muss man sich halt wirklich mehrmals überlegen, ob du dann mit dem Kapital, was dir wirklich gut geschrieben wird, auf dem Verrechnungskonto, du damit dann entweder eine bessere Alternative hast oder das Geld parken möchtest, weil du zum Beispiel denkst, es gibt jetzt hier ein Sommerloch oder so, du kannst querbeet im August, September günstiger einsteigen. So eine Meinung kann man ja auch haben. Ob das dann sinnvoll ist oder war, das sei mal dahingestellt. Grundsätzlich, wenn man sich da sehr unsicher ist, dann würde ich einfach in den Positionen drin bleiben. Ja, außer man hat wirklich eine Aktie gefunden oder irgendeine Nachricht oder irgendwie die Meinung, dass jetzt die und die Aktie man unbedingt haben muss, dann kann man natürlich umschichten. Also ja.
Ja, es ist halt so, wenn sich grundlegend was halt am Geschäftsmodell geändert hat. Das ist für mich auch der Verkaufsgrund. Also es gibt für mich zwei Hauptverkaufsgründe. Also wenn ich so die letzten Jahre bei mir betrachte, waren es eigentlich immer zwei Szenarien. Das eine, dass sich etwas grundlegend meiner Meinung nach am Geschäftsmodell oder am Investcase geändert hat. Und der zweite, der noch viel öfter eingetreten ist, dass ich der Meinung bin, ich habe ein Invest gefunden, das besser performt wird als diese Aktie. Das sind für mich so die zwei absoluten Hauptgründe, weshalb ich in den letzten Jahren eine Aktie verkauft habe, und das ist eigentlich niemals Anpassung gewesen. Also wie gesagt, mein letzter Anpassungsverkauf, das ist, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, im Jahr 2020 gewesen, also Ende 20, Anfang 21, und das ist jetzt immerhin schon auch dann 3,5 Jahre wieder her. Also bei mir ist es immer gewesen, in den letzten Jahren fast immer der Fall, dass ich der Meinung war, ich habe ein besseres Investment gefunden als das, was ich im Depot dann drin habe, ja. Ich habe nur jetzt natürlich jetzt Anfang diesen Jahres natürlich Anpassungen per se. Ich habe aber meine Strategie ja nochmal ein bisschen mehr auf Fokus umgestellt, weshalb ich dann mehrere Aktien verkauft habe. Also ich habe meine Depotanzahl von 18 auf 12 reduziert. Da kann man jetzt natürlich auch darüber streiten, ob das jetzt eine Anpassung war oder so. Also ich wollte einfach mein Portfolio noch fokussierter ausrichten, und dann war es für mich aber relativ logisch, dass ich dann eben eine Meta oder eine Nvidia verkaufe, weil ich da es ja dann eben auch gesagt habe, also eine Nvidia in so einem hochfokussierten Portfolio, wie gesagt, jetzt im Nachhinein weiß man natürlich, dass es gut gelaufen wäre und auch aktuell die Aussichten gut sind, aber wenn mir mal so ein paar Monate zurück überlegt, also die allermeisten haben ja immer geschrien, ja, die muss ja jetzt fallen und da weiß man jetzt gar nicht, die können ja gar nicht noch mehr machen, und sie haben die alle Lügen gestraft, die das gesagt haben. Aber ich habe halt auch gesagt, wenn ich nur noch auf 12 Aktien setze, ist das natürlich schon deutlich spekulativer dann, als dann eben bei mir eine Alphabet, eine Amazon, eine Microsoft, eine ASML dann im Depot, weshalb ich die dann rausgenommen habe. Aber das war jetzt bei mir eben auch nur eine einmalige Anpassung sozusagen aufgrund der Strategie, dass sie noch fokussierter halt stattfindet. Das hat jetzt nichts irgendwie im Speziellen damit zu tun, dass ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt ist mir die Tech-Gewichtung oder so irgendwie zu groß geworden. Ja, also so kann es dann eben auch mal laufen, ja.
Ja, genau. Bei mir war das jetzt auch, ich habe wie gesagt auch nur, ich habe glaube ich auch nur eine Nvidia mal verkauft, weil sie extrem gut gelaufen ist, was ein Fehler war im Nachhinein. Und dann hatte ich auch mehrere Rohrkrepierer schon mal in meiner Karriere im Langfristdepot verkauft. Das lag aber alles daran, wie du gesagt hast, dass das Geschäftsmodell doch nicht so gelaufen ist, wie ich es mal gedacht hätte. Und das war dann aber auch so. Und so ist es halt leider dann auch meistens in der Praxis. Der Kurs preist das ja sehr früh ein. Dann kommen irgendwann die schlechten Nachrichten. Dann fällt es noch weiter. Ja, und meistens ist es dann halt auch so, dass das Kind dann schon bei solchen spekulativen Werten in den Brunnen gefallen ist. Ich hatte ja unter anderem meine Peloton damals hier während dem Lockdown und so gekauft, war ich dick im Plus, und dann lief das doch alles nicht so wie gedacht. Dann habe ich es auch irgendwann mit, ja, einem großen Verlust verkauft. War zwar keine Riesenposition, aber ja. Na, da kam ja dann irgendwann die Meldung und hat die auch an einem Tag wieder minus 30, minus 40 gemacht. Ja, und dann es ist auch so ein Irrglaube zu denken, dass man dann, dass dann irgendwie jemand kurz läutet, so, hallo, Herr Wassmer, hier gibt's vielleicht ein kleines Problem in der Aktie, möchten Sie noch schnell verkaufen, bevor ich falle? So ist es natürlich nicht, sondern vor allen Dingen in den USA, ihr wisst das, ja, dann knallt's halt mal hier bei Salesforce 25% runter, oder du hast einen UiPath im Depot, hatte ich zum Glück nicht, dann macht die minus 40%, ja, also, das ist halt das Fiese auch an der Börse, dass du dann, zack, am nächsten Tag vor vollendete Tatsachen gestellt wirst. Und da bist du dann auch wieder direkt am Grübeln, ja, ist das jetzt nicht übertrieben, ist das jetzt nicht so, aber meistens ist es eben nicht übertrieben und die Aktien tun sich extrem schwer. Also Salesforce halte ich jetzt zum Beispiel auch, ja, aber ist schon krass einfach, wie die Aktien dann wieder doch zurechtgestutzt werden, aber so ist das halt.
Ja, und das Stop-Loss nützt dir da halt auch nichts, weil da gibt's ja gleich zwei Szenarien, die eine Rolle spielen. Zum einen, wenn es im freien Fall ist, dann musst du erstmal so schnell einen Käufer finden, denn oft geht's so schnell, dass da gar keine Käufer aktuell gefunden werden und du die komplette Ding mit nach unten nimmst. Und das noch schlimmere Szenario, was wir haben jetzt schon öfters hier auch mal Live-Zahlen mitverfolgt bei uns auf dem Kanal, dass eine Aktie dann erstmal 10% runtergeht und am Ende doch irgendwie 5 oder 10% im Plus dann endet. Das heißt, dann ist dein
Stop-Loss. Ja, CrowdStrike hatte Zahlen, die waren nach bei 270 und dann auf einmal bei 330. Also wenn du auch einen Stop setzt, kannst du auch veräppelt werden. Und wenn du zum Beispiel eine Salesforce bei Trade Republic und in Pro hast und hättest dort einen Stop gesetzt, sagen wir nach den Zahlen 5% tiefer, ja, da werden erstmal keine Kurse gemacht, weil es geht so schnell und dann wird dein Stop, wenn du den billigst ausführen lässt, fliegt der halt bei -30%. Ja, also ich sag ja, ne, es hört sich vieles immer einfach an, aber in der Praxis ist es eben doch alles ein bisschen schwieriger. Ne? Du kannst dich doch nicht so einfach mit Stop-Loss vor irgendwelchen Minus-Geschichtchen retten, weil wenn irgendwas kommt hier oder Wirecard oder hier Intraday kommt auch irgendwas, da gibt's direkt eine Volatilitätsunterbrechung, dann werden erstmal keine Kurse gemacht, dann pendelt sich das neu ein und dann erst werden auf Xetra Kurse gemacht. Wenn du dann bei irgendeinem Neo-Broker bist, über GetEx oder Lang- und Schwarzhandels, dann dauert das nochmal deutlich länger. Wenn du irgendwelche K.O.-Scheine hast, dann geht sowieso gar nichts erstmal, sogar eine Stunde, wenn du Pech hast. Also das ist schon in der Praxis ein bisschen was anderes, wie wenn man sich das mal einfach jetzt easy anschaut. Yeah. So im Nachhinein, ne? Ja, Nvidia hättest du da einfach mal das und das gemacht. Ja, auch eine Nvidia ist zwischenzeitlich immer mal gerne 70-80% gefallen. Also ist schon, Börse ist schon nicht ganz so einfach.
Und runter geht's immer schneller als hoch. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem. Weil viele sagen ja, wenn sie auch 300-500% plus haben, ja, ich verkaufe dann, wenn es runter geht. Aber eben dann geht's erstmal 5% runter, dann vielleicht auch mal 10 und sagen, ja, das ist jetzt nur ein kurzes Ding. Mhm. Dann kommen die nächsten 10% und das geht dann so schnell dann, dass du da dann sehr großen Anteil von deinem Kuchen auch wieder verloren hast. Ja,
ich kenne auch genügend Leute, genau, die hatten dann Positionen im Depot, waren richtig dick im Plus, auch 100% oder so, und das wurde dann alles abgegeben, ja, weil kurz schwache Marktphase, dann kamen nochmal Quartalszahlen, nochmal -30%, dann stehst du wieder plus minus null da. Und dann denkst du dir auch, ja, okay, machst du jetzt deinen Stop oder irgendwas, verkaufst jetzt plus minus null wieder, wartest du ab, dann rutschst du sogar mit so einer Position wieder ins Minus, ja, also es kann alles passieren, ja, das ist auch Schmerzensgeld ganz oft, das sagt man ja.
Genau, ja. Also das war jetzt heute, glaube ich, ziemlich viel Input. Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen heute ein bisschen eine kürzere Folge, weil das müssen mit Sicherheit jetzt einige mal verarbeiten, dass ihre Stop-Losses sie nicht immer abbremsen oder schützen.
Deswegen ist unser Tipp, kauft am besten nur Aktien, die einfach steigen, dann habt ihr diese ganzen Probleme nicht.
Genau, denn ihr wisst ja, wenn es steigt, dann steigt's. Ja, also denkt doch dran, wenn ihr weiterhin solche tollen Phrasen hören wollt, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo und folgt uns auf dem Podcast-Plattform. Und dann würden wir sagen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann wieder nächste Woche am Mittwoch in alter Frische. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, macht's gut.